Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. Das Jahr hat gerade begonnen und vielen von uns wurde zum Start in das Jahr 2021 auch ganz viel Glück gewünscht. Genau diesem Glück möchte ich in der aktuellen Folge des Podcasts What I Do Inspires You etwas mehr auf die Spur kommen. Wer könnte mich mehr dabei unterstützen als Gina Schöler, selbsternannte Glücksministerin und Gründerin der Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Gina Schöler, ihres Zeichens Glücksministerin, Trainerin, Speakerin und Autorin, leitet die bundesweite Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden und ruft mit bunten Aktionen und Angeboten dazu auf, das Bruttonationalglück zu steigern. Nicht babbeln, mache. Dafür steht Gina und so habe ich sie auch in unserem Gespräch erlebt. Als waschechte Mannheimerin und leidenschaftliche Weltverbesserin hat sie sich ihren Beruf erfunden, Glücksministerin. Aus dem Bereich Kommunikationsdesign kommt, macht Gina auf fröhliche und unkonventionelle Weise Werbung für Werte. Sie ist chronisch neugierig und immer auf der Suche nach spannenden Ideen und Möglichkeiten, wie sie Menschen für die wichtigen Themen wie Zufriedenheit, positive Psychologie und Lebensgestaltung begeistern kann. Durch greifbare Ansätze, die sofort in den Arbeitsalltag übertragbar sind, fasziniert sie tausende Menschen, Unternehmen und sogar Bundesministerien. Freut euch auf ein sehr inspirierendes, lockeres, energiegeladenes und auch sehr humorvolles Gespräch, in dem ihr den Menschen Gina Schöler näher kennenlernen werdet. Lasst euch inspirieren von Ginas persönlicher Glücksformel und nehmt wertvolle Impulse mit, wie ihr denn selbst dazu beitragen könnt, euer persönliches Glück zu finden. Lernt auch, was Führung mit Glück zu tun hat und warum es so unglaublich wichtig ist, dass man als Führungskraft das Ziel glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und dass Glück die Voraussetzung für gute Ergebnisse ist. Lasst euch durch Gina ermutigen, wie ihr mit Krisen umgehen könnt und auch immer etwas Positives für euch daraus mitnehmen könnt. Erfahrt, wie wichtig es ist, dass man die Krise zunächst als solche akzeptieren sollte, um danach aus einer Reflexion heraus wieder die Kraft zu schöpfen, um mit kleinen Schritten aus der Krise zu kommen. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks der aktuellen Top-Leader. Lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Gina, es ist mir eine große Freude, dich heute beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung, lieber Joachim. Ich freue mich sehr über die Anfrage und sehr auf unser Gespräch. Ich bin gespannt.
Ja, das neue Jahr ist ja gerade mal 2 Wochen alt und mir klingen noch die vielen Wünsche zum Jahresbeginn in den Ohren. Und neben Gesundheit wurde mir hier auch sehr viel Glück gewünscht. Und genau diesem Glück möchte ich heute gemeinsam mit dir etwas mehr auf die Spur kommen. Du bist Glücksministerin und Gründerin der Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden und deshalb ja quasi die Expertin für das Thema Glück. Was Podcasting anbelangt, bist du auch sehr erfahren und hast mittlerweile 75 Folgen von deinem eigenen Podcast Das kleine Glück veröffentlicht. Und insofern bin auch ich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon sehr gespannt und sehr neugierig auf deine Inspirationen und deine Impulse zu den Themen Glück und Leadership. Gina, lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Also tatsächlich ist es so, ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Jahr 2021 ein bisschen langsamer zu starten, als das Jahr 2020 zu Ende gegangen ist, weil mein 4. Quartal echt ganz schönes Tohuwabohu war, im positiven Sinne. Und deswegen habe ich jetzt gerade in der letzten Woche es sehr genossen, dass ich noch ziemlich viel Zeit mit meiner kleinen Familie hatte. Und wenn du einen ganz bestimmten Moment hören möchtest, das ist ein privater Moment, aber ich teile den gerne mit dir und mit euch. mein kleiner Sohn, der ist jetzt knapp 2 Jahre alt, der hat gerade so ein Laufrad geschenkt bekommen, ne? Zur Weihnachtszeit, diese kleinen Rädchen, die noch keine Stützräder haben, wo halt die Kinder so drauf laufen können. Und hat einen Helm dazu bekommen und der ist so Hals über Kopf verliebt in diesen Helm. Der trägt den quasi Tag und Nacht. Und wir haben so ein kleines Morgenritual, dass wir zusammen zu dritt im großen Elternbett morgens dann quasi uns noch so eine halbe Stunde Zeit gönnen. Wir Eltern, wir trinken Kaffee, der Kleine sitzt da mit seinem Bilderbuch. Und er hat darauf bestanden, morgens diesen Helm zu tragen. Und dann dieses Bild vor meinem inneren Auge, wir mit Kaffeetasse total verstrubbelt, verschlafen im Bett und der kleine Knirps mit Helm neben uns, das repräsentiert uns gerade ganz gut und das war für mich ein echter Glücksmoment, weil es so witzig war.
Ja, das ist ja auch ganz, ganz oft so und geht mir als Familienvater auch so, dass einem dann quasi dieses Glück durch Kinder geschenkt wird, ja. Und du hast ja jetzt diesen Helm-Effekt dann beschrieben, den du ja auch ganz oft auch benennst, sowohl in deinem Buch Das kleine Glück möchte abgeholt werden, als auch in deinem Podcast, dass es ja oft so manchmal diese ganz kleinen Momente sind, die einem dieses Glück dann auch schenken, nicht?
Und für mich ist es so, ja, also zum einen in solchen kleinen Augenblicken auch so die Situationskomik zu erkennen, für sich so ein inneres Bild zu machen, das ist für mich eine ganz, ganz große Hilfe, dann auch wieder zurückblickend auch Dankbarkeit und Demut zu empfinden, in dieser Surrealität, wie das Leben so manchmal so spielt, ne? Also ich genieße das tatsächlich sehr, ja.
Ja, sehr schön. Also du hast es zumindest auch jetzt so beschrieben, dass ich und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ähnlich, auch wirklich so dieses Bild vor Augen dann haben mit dem Kleinen dann auch mit dem Helm dann am Tisch, den er gar nicht mehr dann abziehen will. Sehr schön. Gina, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser als Mensch kennenlernen und verstehen und auch wissen, wer denn der Mensch Gina Schöler ist, habe ich die 3 folgenden Fragen an dich. Wer bist du? Was ist dir wirklich wichtig? Und wofür stehst du jeden Tag auf?
Okay, wie viel Zeit haben wir? Das sind ja 3 riesige Fragen. Wer bin ich? Ich tue mir immer schwer mit Definitionen, weil das hat ja auch immer was mit Schubladen zu tun, in die man sich ja auch gerne selber steckt, ne? Ich versuche es mal auf ein paar Begrifflichkeiten runterzubrechen, ne? Also ich bin Frühaufsteherin. Ich liebe es, den Tag zu nutzen. Ich liebe es zu machen. Ich habe einfach immer Hummeln im Hintern. Ich will Sachen umsetzen, auf die Straße bringen. Ich will was bewegen. Das spielt dann auch in die 3. Frage mit rein. Wofür stehe ich auf? Aber da komme ich gleich darauf zurück. Ich bin, glaube ich, das kann ich vollen Herzens sagen, durchaus Optimistin. Also ich sehe das Gute. Ich sehe das Gute im Menschen. Da kann da draußen auch toben, was will. Ich glaube trotzdem dran oder gerade deswegen habe ich wahrscheinlich auch meinen Job, den ich jetzt habe. Und ich bin Genussmensch. Also ich liebe gutes Essen. Das kann ich nicht leugnen. Ich bin kein Luxusmensch. Ich brauche kein Pipapo, aber ich brauche echt gutes Essen.
Sehr schön.
Ja, genau. Und was es dann beruflich dann noch alles für Auswirkungen hat, da werden wir sicher im Gespräch noch drauf kommen. Die 2. Frage war, hilf mir nochmal.
Die 2. Frage war, was dir wirklich wichtig ist. Was
wirklich wichtig ist. Meine Werte sozusagen. Huh? Menschlichkeit, dass wir uns alle mal nicht so ernst nehmen und uns auf Augenhöhe begegnen, uns wohlwollend und wertschätzend miteinander umgehen. Das beinhaltet Loyalität, das beinhaltet Ehrlichkeit, das beinhaltet auch Nachhaltigkeit im sozialen und ökologischen Sinne. Ja, das sind schon, glaube ich, ein paar ganz schön große Schlagwörter, um zu beschreiben, was mir wirklich wichtig ist, ne? Also ein gesundes Miteinander und ein gesunder Umgang mit der Umwelt, um das ganz grob zusammenzufassen. Tja, und wofür stehe ich auf? Um den Helm meines kleinen Sohnes zu suchen. Nein, ich glaube, ich kann vollen Herzens auch da sagen, ich habe so ein kleines Helfersyndrom. Und deswegen stehe ich auf, um mit meinen Talenten und Fähigkeiten, und das sind zum Beispiel Kreativität, das ist Ideenfindung, das ist Kommunikation, um mit diesen Fähigkeiten anderen Menschen was mit an die Hand zu geben, was sie inspiriert, was ihnen hilft, selbst in die Aktion zu kommen, um das gute Leben zu gestalten. Und was das heißt und wie das umgesetzt wird, das weiß ich auch nicht immer so genau. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber dafür stehe ich auf, um etwas fürs große Ganze zu tun.
Vielen Dank. Also wir kommen, glaube ich, auf viele der Dinge, die du erwähnt hast, sowohl bei dem, wer du bist, was dir wirklich wichtig ist und wofür du aufstehst, im weiteren Verlauf unseres Gesprächs auch nochmal drauf zu sprechen. Jetzt haben wir ja ein Kernthema, wo ich eingangs schon erwähnt habe, dass du ja quasi dafür auch die Expertin schlechthin bist. Das ist das Thema Glück. Was ist denn Glück oder was ist deine Definition von Glück, Gina?
Ich kann vielleicht erstmal sagen, was Glück nicht ist, beziehungsweise was es nicht ist, wenn ich darüber spreche. Das ist nämlich im Deutschen so die kleine Krux daran, ne, dass es eben sehr, sehr vielseitig belegt ist, dieser kleine große Begriff. Also ich spreche nicht vom Lottogewinn, ich spreche nicht vom Zufallsglück, weder vom Kleeblatt noch vom Schornsteinfeger und was für Klischees es da alles gibt. Ich spreche durchaus auch vom kleinen Glücksmoment. Nicht umsonst habe ich die Passion in der Richtung, den man eben mit Achtsamkeit und mit Neugierde und so eben auch selbst entdecken und gestalten kann. Ich spreche aber durchaus auch vom generellen Lebensglück, von der Zufriedenheit, ne, von der seelischen Gesundheit. Das eine zahlt auf das andere ein und so weiter und so fort. Aber das ist letztendlich das, worum es geht, um positive Haltung dem Leben gegenüber sozusagen. Das ist so die grundsätzliche Verständnissache, wenn ich über Glück spreche. Persönlich habe ich natürlich auch meine Definition gefunden, wenngleich die bestimmt nicht für jeden genauso adaptierbar ist. Ich rufe ja auch dazu auf, jeder darf sich sein eigenes Rezept zusammenbrauen. Ich bin quasi der Appetitanreger dafür. Aber für mich hat sich herauskristallisiert im Laufe der letzten nunmehr über 8 Jahren tatsächlich, wo ich mich damit auseinandersetze, kommt immer wieder alles so auf eine Begrifflichkeit zurück, und das ist die Verbundenheit. Also ich merke einfach, wenn ich abends im Bett liege und so Revue passieren lasse, es war ein guter Tag, dann hatte der bestimmte Komponenten, die sich auf Verbundenheit zurückführen lassen. Entweder mit mir selber, ich habe was für mich getan, ich bin mir treu geblieben, ich bin für meine Werte eingestanden und so weiter und so fort. Oder Verbundenheit mit anderen Menschen. Das kann mit Familie und Freunde sein, kann aber auch mit ganz fremden Menschen sein, indem ich mit jemandem ein schönes Gespräch hatte oder eine tolle Begegnung hatte. Und wenn das in irgendeiner Form dabei war, war es für mich ein guter Tag. Und das ist immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise hat sich das bewahrheitet. Und deswegen habe ich das für mich persönlich als kleine Glücksformel herauskristallisiert. So.
Obwohl es ja für dich deine persönliche Glücksformel ist, diese Verbundenheit, die sich für dich hinter der Begrifflichkeit Glück befindet, ist es auch das, was ich jetzt auch ganz, ganz oft auch schon erlebt habe, gerade auch in meinen Gesprächen mit meinen bisherigen Gesprächspartnern im Podcast. Also wenn ich mich beispielsweise daran erinnere, was Bodo Jansen auf diese Frage geantwortet hat mit dem Glück, dann hat er auch gesagt, also er hat ja auch diese Vision vom glücklichen Menschen und hat ja dann auch gesagt, na, es ist für mich auch dieser Anblick eines glücklichen Menschen, wo er die strahlenden Augen von einem Kind jetzt sieht. Und er hat auch gesagt, auch sein eigener Beitrag, dass jeder für sich das findet, was ihn glücklicher macht, und damit jeder auch seinen Stärken näher kommt, das ist für ihn auch Glück, ja. Oder Oliver Haas hat, wenn ich mich erinnere, der ging wirklich auch auf dieses Thema mit der Verbundenheit so ein bisschen ein und hat dann gesagt, das Glück erlebt er oft in diesen gelingenden Beziehungen. Und es sind auch für ihn gar nicht so die großen Dinge, sondern so diese kleinen Sachen. Also er hat mir damals erzählt, es war irgendwie ein Austausch, den er morgens mit seinem Team in der Firma halt hatte. Und da ging er so ganz beseelt dann quasi raus, ja. Und bei Pater Anselm war es im Prinzip genau das Gleiche. Also Er wehrt sich sogar manchmal ein bisschen gegen diesen Begriff des Glücks, ja, und sagt dann wirklich, für ihn sind es diese Momente des gelingenden Lebens, so als Äquivalent dieser Begrifflichkeit Glück, ja. Und da kann man schon sehr gute Parallelen eigentlich zu deiner eigenen Definition so ein bisschen ziehen, ne, oder zu deiner eigenen Glücksformel von dieser Verbundenheit.
Ich finde das ganz schön, was Pater Anselm auch nochmal gesagt hat, und das ist auch wichtig zu erwähnen, wenn man über das Glück spricht, ist, dass es eben nicht darum geht, dass immer alles easy peasy und locker flockig vonstatten geht und perfekt läuft. Ne? Zumindest ich sehe das so, ein glückliches Leben beinhaltet natürlich Höhen und Tiefen, weil das ist dann das Normalste auf der Welt. Ja? Jeder von uns hat Krisen, jeder von uns hat Dinge, die nicht gut laufen. Es geht darum, eine Haltung einzunehmen, wie man damit klarkommt, eine Resilienz aufzubauen und eben das als Reise zu betrachten, als Prozess zu betrachten und nicht die Augen zu verschließen. Ich sage immer, die rosarote Brille aufzusetzen. Darum geht es eben nicht, ne, sondern um dieses genaue, bewusste, reflektierte Hinschauen auf sich selbst, auf Situationen, auf Bedürfnisse, auf Gefühle, auf seine Mitmenschen und einen gesunden Umgang zu finden, wie man diese Reise gemeinsam gut bewältigen kann. Ja.
Bleiben wir kurz bei Pater Anselm. Auch der hat ja ein Buch geschrieben, ich glaube, das nennt sich das große Buch vom wahren Glück. Und da schreibt er ganz am Anfang schon, zum Unglücklichsein ist kein Mensch geboren und jeder will glücklich sein und am liebsten jetzt gleich und für immer. Und es gibt keinen, der nicht davon träumt. Und er sagt, Glück fällt einem zu, aber ganz zufällig ist es jetzt auch nicht. Und er bezeichnet Glück als ein Geschenk. Siehst du das ähnlich, Gina?
Glück fällt einem zu, das Zufallsglück, ja. Die anderen Glücksvarianten, jein. Also natürlich gibt es positive, glückliche Fügungen, sage ich mal so, in welchem Land wir geboren sind, in welchem Umfeld wir aufwachsen, natürlich, das hat schon durchaus Einfluss darauf. Aber wir haben eben auch einen großen Teil selber in der Hand, wo es wirklich auch einiges an Gestaltungsspielraum gibt. Deswegen, jein, würde ich dazu sagen. Und ja, letztendlich, es ist immer ein Stück weit auch eine Entscheidung, die wir treffen können. Das sagt sich, das klingt immer so ein bisschen kalendersprüchig. Aber je nachdem, welche Situation ich mich konfrontiert fühle, sei das beruflich, sei das privat, sei das spontan auf der Straße oder was auch immer mir begegnet und widerfährt, habe ich in jedem Moment dann schon durchaus die Entscheidung, möchte ich dagegen wettern, möchte ich motzen oder möchte ich einen tiefen Atemzug nehmen und nochmal kurz überlegen, wie ich denn gerne reagieren möchte. Also wir haben schon viele kleine Entscheidungen am Tag zu treffen, die am Ende die Summe ausmachen, war es ein guter, ein glücklicher Tag oder eben nicht.
Das finde ich auch, ehrlich gesagt, am sympathischsten an dem Ansatz, den du auch verfolgst. Und nachdem ich auch dein Buch gelesen habe, Das kleine Glück möchte abgeholt werden, da handelt es sich ja um sogenannte 222 Anstiftungen, ja. Und wo ich aber auch das Gefühl hatte, hey, ich bin da irgendwie auch selbstbestimmt und bin auch in der Situation, wo ich, ich will nicht sagen, mich auf der Suche befinde nach dem Glück, aber es gibt ganz viele Momente, und zwar einfach nur, wenn ich mal so im Hier und Jetzt bin, wo ich das Glück dann auch wahrnehmen kann. Und ich meine, der eingangs von dir erwähnte Glücksmoment mit deinem Sohn, mit dem Helm, ist einer davon. Und du hast ja viele andere Momente genannt, sei es Erlebnisse, die man draußen in der Natur hat, sei es irgendwelche anderen Sachen, sodass man dann quasi auch in eine Haltung, in eine Situation reinkommt. Und das ist, finde ich auch, das ist sehr mutmachend, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du im Prinzip auch Einfluss drauf nehmen kannst, dass du öfter auch mal diese Glücksmomente hast.
Genau, und das ist tatsächlich auch, jetzt wo du die Anekdoten ansprichst, unabhängig davon, in welcher Lebenssituation wir uns befinden. Ich denke gerade an ein Beispiel oder an eine Geschichte im Buch. Ich habe ja viele Leute zu Wort kommen lassen von einer Frau, die erzählt, wie sie den Friedwald ihrer Mutter besucht. Also eigentlich ein trauriger Moment. Ja? Und dann läuft sie durch diesen Wald und sie nimmt einfach mit allen Sinnen das wahr, was sie gerade, was ihr widerfährt, das Licht, was durch die Blätter kommt und irgendwie dann auch die Erinnerungen an ihre Mama und so. eigentlich ein trauriger Anlass, aber wenn man das eben aus einer anderen Perspektive betrachtet, hat sie es in dem Moment total genossen. Und es geht doch letztendlich darum, ja, wahrzunehmen und zu bewundern und zu genießen und das Beste daraus zu machen im weitesten Sinne. Und das kriegt man öfter hin, als man manchmal meinen möchte, wenn man mal so ein bisschen ja die Augen aufmacht. Und deswegen, ja, vom Suchen und Finden des Glücks sozusagen.
Ja, das denke ich auch. Und also gerade diese Geschichte, die du jetzt erwähnt hast, also eine dieser 222 Anekdoten, die ist mir auch noch gut in Erinnerung, ja. Und für mich hat sich da auch ganz eng die Thematik Glück und Sinn so ein bisschen verknüpft, weil sie ja dann auch sagt, hey, ich sehe dann jetzt auch einen Sinn, durch diesen Wald zu laufen und immer auch zu diesem Waldfried, und das macht mir jetzt richtig Spaß, ja, quasi dann auch immer regelmäßig hinzugehen. Ja, also fand ich wirklich eine sehr schöne Geschichte. Eine andere schöne Geschichte, die du hast du mal erzählt, Gina. Ich glaube, das war in so einem TEDx-Meeting Düsseldorf. Erzähl doch mal bitte, was hat's denn mit dieser älteren Dame bei diesem Einkauf in deiner Heimatstadt Manna auf sich? Weil das finde ich auch eine super schöne Geschichte, die mich auch ehrlich gesagt sehr angerührt hat. Ja. Vor allen Dingen, als das kleine Mädchen dann später noch ins Spiel kam.
Ja, irgendwie habe ich es mit älteren Damen und älteren Herrschaften. Ich habe da ganz, ganz viele tolle Geschichten zu erzählen, aber das, was ich in diesem Vortrag geteilt hatte, das ist jetzt bestimmt auch schon 2-3 Jahre ist das her, aber es ist ganz, ganz fest in meinem Herzen. Es ist eine ganz alltägliche Situation gewesen, stressiger Feierabendeinkauf. Jeder drängelt sich, damals konnte man sich noch im Supermarkt drängeln, das ist jetzt heute gerade ja nicht so. Jeder drängelte sich da mit seiner To-Do-Liste im Supermarkt. Und während im ganzen Tohuwabohu habe ich aber diese kleine, zerbrechliche alte Frau im Obst- und Gemüseabteil irgendwie entdeckt, die so ein bisschen verloren da rumstand. Und dann habe ich sie halt angequatscht und habe einfach ganz offen gefragt, kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie irgendwas? Und als ob sie darauf gewartet hätte, weil sie wirklich ein bisschen verloren war, hat sie gesagt, ja, ich brauche irgendwie ein Bündel Mandarinen. Und dann habe ich ihr die halt eingepackt und wir haben ein bisschen gequatscht. Und dann bin ich auch wieder weiter meines Weges und habe sie dann im Laufe meiner Umrundungen im Supermarkt dann auch nochmal wieder getroffen. Aber letztendlich haben wir uns dann tatsächlich auch an der Kasse wieder gesehen. Und dann ging dann die Suche weiter nach ihrem Portemonnaie und dann habe ich ihre Tasche zur Hand genommen und man hat einfach gespürt, sie war so dankbar, dass sie so einen Anker hatte, so eine fremde Person, die ihr gerade einfach weiterhilft. Und dann habe ich ihren Geldbeutel da rausgesucht und dann stehen wir da an der Kasse und das war für mich echt so, im Film würde jetzt so, oh, so ein Moment irgendwie sein. Da steht sie vor mir mit ihren trüben Augen und alles so ein bisschen in beige gekleidet und dann sagt sie mir ins Gesicht, gute Frau, Sie sind ein Engel, ne? Einfach nur, weil ich ihr geholfen habe. Und da kriege ich jetzt schon wieder Pipi in die Augen, wenn ich dran denke, weil es ja eigentlich so selbstverständlich ist, ne? Und dieses, Sie sind ein Engel, das war ganz schön kräftig so, ne? Und ich war dann auch so in meinem Film drin und total beseelt und mir ist dann so beim Rausgehen, ich bin ein visueller Mensch, du hast es gemerkt, ne, mit meinem Helm, mit meiner Helmgeschichte. So beim Rausgehen hatte ich dann dieses Bild vor Augen, das mir irgendwie eingefallen ist. Mensch, da stand doch dieses Mädel neben uns an der Kasse. Und die stand aber einfach nur da und hat uns beobachtet. Also sonst hätte ich sie ja noch präsenter wahrgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie cool, dass dieses kleine Mädchen, was wird es gewesen sein? 7, 8, 9 Jahre alt. Schon noch ein Stück kleiner als ich, bin ich gerade groß. Schön, dass die uns beobachtet hat. Wer weiß, was die für sich so mitnimmt. Ne? Und ich habe mir dann so ausgemalt, dass die das dann abends ihren Eltern erzählt. Und ja, ich finde das schön, so diesen Effekt in anderen auszulösen, vielleicht oder hoffentlich. Ne? Also, dass ich der alten Dame geholfen habe, das ist die eine Sache. Ich bin wahrlich keine Samariter. Ich mache das auch oftmals nicht. Aber in diesem Fall habe ich es zum Glück getan, weil ich einfach Zeit und Muße und Herz dafür hatte. Aber es hat einen ganz, ganz kräftigen Effekt und den sollten wir nicht unterschätzen. Und was hat mich das gekostet? Keine Ahnung, 5 Minuten meiner kostbaren Zeit. Ne? Aber sowas hat wirklich eine ganz, ganz nachhaltige Wirkung auf die Gesellschaft, wenn das viele Leute tun würden. Ja.
Absolut. Und wir kommen gleich auf diesen, was du jetzt im Nebensatz nochmal erwähnt hast, wenn das viele Leute tun würden, gleich nochmal drauf zu sprechen, und zwar auf den sogenannten Domino-Effekt. Aber an dem Beispiel zeigt sich natürlich auch ganz deutlich, klar, auf der einen Seite ist sie dir mehr oder weniger zufällig über den Weg gelaufen, aber dann wurdest du ja in dem Moment auch so ein bisschen aktiv und hast dann auch gesagt, das hat mich im Prinzip jetzt auch gar nicht viel von meiner Zeit dann gekostet, um sie zu unterstützen, mit einer relativ großen Wirkung. Also A für die ältere Dame, aber auch B für dich. Das heißt, man hatte auch hier wieder die Komponenten der Verbundenheit gesehen und hat auf der anderen Seite aber auch gesehen, diese, ich nenne es mal, soziale Komponente. Also das ist ja auch immer was dann auch wieder gepaart mit dieser Sinnhaftigkeit ins Spiel geführt wird, wenn wir über Glück sprechen, dass wenn du sozusagen so etwas Soziales, Unterstützendes dann auch machst, es dir selbst auch ganz viele Glücksgefühle dann bescheren kann. Ne?
Absolut, ja. Das ist auch tatsächlich, gibt es da Studien dazu, die besagen, dass zum Beispiel ehrenamtlich Tätige ein viel, viel geringeres Risiko haben, seelisch zu erkranken. Das ist krasse Erkenntnis. Ne? Also ja, helfen macht definitiv glücklich und das ist nicht uneigennützig.
Stimmt. Dann lass uns kurz auf diesen Domino-Effekt, den ich eben erwähnt habe, zu sprechen zu kommen, um was es sich da auch handelt. Also du hast ja vor einigen Jahren diese Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden dann ins Leben gerufen. Und vielleicht möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was es damit auf sich hat und welche Ziele du damit verbindest, und kannst vielleicht auch mal ein, zwei Beispiele von Dingen nennen, die du im Rahmen dieser Initiative dann auch schon gemacht hast.
Das Ministerium, das mein ganzes Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Ich versuche es kurz zu halten und dich und euch mitzunehmen. Also ich komme ursprünglich eigentlich aus einer anderen Richtung, vermeintlich aus einer anderen Richtung, wie es oftmals so ist im Leben. Ne? Ich habe Kommunikationsdesign studiert, hatte also den Fokus auf Kampagnenmanagement, auf Markenbildung und so. Und dann kam dieses Projekt in mein Leben, durch eine simple Aufgabenstellung eine Kampagne zu gestalten, die einen Wertewandel in der Gesellschaft ins Leben ruft und initiiert. Und das mag erstmal sehr abstrakt klingen. Im Laufe der Recherche, wie gesagt, 2012, schon ein Weilchen her, bin ich auf Bhutan gestoßen. Und Bhutan mit dem Bruttonationalglück, was damals dann auch schon so medial im Aufschwung war, das war für mich schon eine große Inspirationsquelle. Allein so dieser Gedankengang, ja, es geht doch gar nicht um dieses höher, schneller, weiter, mehr. Was machen wir denn hier den ganzen Tag eigentlich? Weg von diesem wirtschaftlichen Wachstumswahn hin zu der Sinnfrage. Ne? Also was brauchen wir, um ein gutes, glückliches Leben zu führen? Das hat mich total inspiriert und aufgrund dessen ist auch die politische Metapher entstanden. Und letztendlich ist es nach wie vor eine multimediale Kampagne, so könnte man es nennen. Es ist eine unabhängige Initiative, im Rahmen derer ich mir da auch gar keine Grenzen setzen möchte, wie ich eben diese Werbung für Werte mache, wie ich die Inhalte eben bezogen auf Zufriedenheit und Lebensgestaltung und Wertefokussierung eben nach draußen kommuniziere. Also letztendlich mache ich schon auch irgendwie meinen alten Job, aber halt sehr, sehr spezifisch auf dieses Thema gerichtet. Und da gibt es von Street-Art-Aktionen bis Online-Vorträge von Führungskräfte-Workshops bis Vorschulkinderseminare. Also Glück hat keine Zielgruppe und das macht mein Arbeitsalter so dermaßen vielseitig, dass ich gar nicht so richtig beschreiben kann, was wir alles machen. Also Veranstaltungen jeder Art, viele kreative Aktionen, wo man selbst eben auch mitmachen kann. Du hast den Domino-Effekt erwähnt, darum geht es eben, Menschen zu ermutigen und zu ermächtigen, quasi selbst Glücksbotschafter zu werden und zu gucken, wie man im eigenen Radius, im eigenen Wirkungskreis hier und heute und jetzt schon was verändern und anpacken kann. Das ist mein persönlicher Wunsch. Und da höre und sehe und staune ich aus ganzem Herzen heraus, was auch immer wieder so passiert, wenn die Leute mir E-Mails oder Briefe schreiben, was so geschehen ist, was daraus entstanden ist, dann bin ich sehr berührt und sehr ermutigt, ja.
Ja, wir kommen später auch nochmal
auf das Thema zurück, was uns zurzeit alle so ein bisschen begleitet. Das ist das Thema Krise und Corona. Und gerade zu dem Thema kann ich dir dann auch danach nochmal eine Rückmeldung geben, wie ich beispielsweise mit einer Initiative von dir umgegangen bin, gerade in der Krise, auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Doch bevor wir dazu kommen, du hast eben angesprochen, unter anderem auch Führungskräfte-Workshops. Und jetzt befinden wir uns ja bei What I Do Inspires You in einem Leadership Talk. Und um die Brücke jetzt hier mal zu schlagen, wie schätzt du das ein, die Bedeutung von Glück in der Führung und beim Thema Leadership?
Also ich schätze die Bedeutung als unglaublich relevant und wichtig ein und habe auch das Gefühl, aber das ist so meine subjektive Wahrnehmung, dass da im Laufe der letzten Jahre, im Laufe der letzten Zeit ganz, ganz viel sich gewandelt hat und das, wo ich am Anfang noch gegen verschlossene Türen oftmals gerannt bin, wo ich gesagt habe, ey Leute, Glück in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft ist super wichtig und relevant, öfter mal auch noch so ein bisschen belächelt worden. Das hat sich sehr stark gewandelt im Laufe der letzten Zeit. Gerade weil jetzt auch realisiert wird, Mensch, seelische Gesundheit. Wir sollten vielleicht nicht warten, bis wir kollektiv irgendwie gegen die Wand gerannt sind. Da kann man durchaus auch präventiv was tun, um Menschen aufzubauen, zu stärken, zu motivieren und zu ermutigen. Deswegen gehören mittlerweile für mich Glück und Arbeitswelt, Schrägstrich, Führung, Führungsstile ganz, ganz, ganz eng miteinander zusammen, wenn der Mensch eben im Mittelpunkt stehen soll, um einen sozial nachhaltigen Führungsstil oder Unternehmenskultur zu etablieren. Absolut, ja.
Und das ist ja für viele jetzt auch noch nicht selbstverständlich, dass der Mensch da im Mittelpunkt steht. Aber das ist wirklich dann auch der zentrale Punkt. Beispielsweise in meinem Gespräch mit Oliver Haas, der ja diesen Ansatz Corporate Happiness ja auch entwickelt hat, steht ja zum einen dieser Mensch oder der Mensch im Mittelpunkt und zum anderen baut er ja auch wirklich dann auch wissenschaftsbasiert darauf auf, dass Glück die Voraussetzung ist für Erfolg. Ja, also lange Jahre wurde das Ganze ja eher umgedreht so gesehen und viele Leute haben sich dann versucht, weiterhin in ihrem Hamsterrad zu bewegen und haben sich gewisse Karriereziele gesetzt vor dem Hintergrund, dass sie gedacht haben, je mehr Erfolg ich habe, desto glücklicher werde ich mit all den negativen Ausprägungen, die das Ganze dann auch hatte. Und dann hat die Wissenschaft ja erkannt, nein, es ist schon wichtig, dass es dem Mensch dann auch letztendlich gut geht. Hier die positive Psychologie vielleicht an erster Stelle auch mal zu nennen und basierend auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen hat sich, und da stimme ich dir zu, schon seit Jahren auch so ein Umdenken dann auch breit gemacht. Aber auch da ist es wichtig, und das ist auch ein Anliegen meines Leadership Talk Podcast, ist es, glaube ich, wichtig, jetzt ganz viele Menschen dann auch mitzunehmen und auch hier diesen Domino-Effekt zu erzielen, weil ich glaube, in allen Chefetagen und bei allen Führungskräften ist es leider immer noch nicht angekommen. Aber bei den Sachen, die ich dann auch selbst praktiziere, auch bei meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und in meinem Team, was die Umsetzung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse anbelangt, beispielsweise stärkenorientiertes Führung, Einsatz von positiver Psychologie, Positive Leadership und so weiter, sehe ich ganz deutlich, wie positiv sich das auf die Menschen auswirkt und dass die dann auch wirklich Glücksgefühle während der Arbeit auch haben.
Und dann sind die Ergebnisse ja eine ganz anderes. Und das kennen wir ja selber auch. Ich meine, ich würde da gar nicht so viel Unterschied machen zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen, ne? Was da jetzt auf der Visitenkarte oder in der E-Mail-Signatur steht, ist ja dann erstmal egal. Wir haben alle Bedürfnisse, wir haben alle Grundwerte, die wir gerne vertreten sehen möchten. Und ich habe auch das Gefühl, dass das manchmal noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Machen wir mal, wenn wir genug Zeit und Geld haben, so auf die Art. Aber dass man in vielerlei Hinsicht mit ganz kleinen Schritten quasi in den Vorschuss gehen muss, um dann peu à peu auch die Früchte in Anführungsstrichen zu ernten, das fängt erst an, so langsam durchzusickern. Und mit Vorschuss meine ich jetzt gar nicht irgendwas Monetäres, sondern manchmal braucht es eben ein bisschen Zeit, die man investiert. Oder vielleicht auch mal Mut, indem man ein neues Thema aufbringt. Oder mal wirklich sich selbst auch ganz verletzlich und authentisch und offen und ehrlich zeigt und eben den ersten Schritt damit macht. Das meine ich eben mit ein bisschen in Vorschuss gehen, was diese Themen angeht. Und du hast es selbst erzählt, die Ergebnisse sind teilweise verblüffend, welche Reaktionen darauf folgen und welche Arbeitsergebnisse im weitesten Sinne dann auch die Folge sind. Und wir wissen das vielleicht aus dem persönlichen Bereich, wenn wir ein Hobby haben, wo wir aufgehen, wo wir im Flow sind, wo wir Zeit und Raum vergessen, dann sind die Ergebnisse auch ganz andere, als wenn wir Steuererklärungen machen müssen und prokrastinieren und keinen Bock darauf haben. Also ja, Stärkenorientierung und Freude am Tun und den Sinn, das große Ganze sehen, das hilft schon sehr dabei, dass man erfolgreich ist. Was auch immer das am Ende des Tages bedeutet, erfolgreich sein. Ne?
Ja, und da sprechen ja auch die Zahlen für sich. Und das ist für mich auch wirklich so das Überzeugende an diesen Ansätzen, basierend beispielsweise auch auf der positiven Psychologie oder bei Corporate Happiness ist es ja ähnlich, dass es wirklich so evidenzbasiert ist. Also, dass man sagen kann, naja, es gibt Studien, Erfahrungswerte, die definitiv zeigen, ja, dass Ergebnisse daraus resultieren, dass es den Menschen letztendlich dann auch gut geht. Und das sollte dann auch letztendlich jede und jeden dann auch überzeugen, sowas dann auch in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auch umzusetzen. Jetzt ist ja auch ein Ansinnen meines Podcasts, neben vielen Inspirationen auch hier und da vielleicht konkrete Tipps nach außen rauszugeben. Wenn du sagst, du bist dann auch hier und da mal bei Führungskräften-Workshop aktiv, was wären da 2, 3 Tipps, die du dann an Führungskräfte auch geben kannst in diesem ganzen Kontext von Glück ist die Basis von Erfolg?
Also so ein paar Hands-on-Tipps, Beispiel Wertschätzung. Ja, das ist ja irgendwie Dankbarkeit und Wertschätzung ist ja so ein Grundbaustein von positiver Psychologie und durchaus auch von Positive Leadership. Ne? Und ich liebe immer so ganz pragmatische Sachen, wo ich dann die Leute auch direkt ins Tun bekomme, sei das jetzt bei Online- oder bei Offline-Veranstaltungen. Und ich zücke dann ganz gerne so einen Post-it-Block. Ne? Das ist nämlich irgendwie so der alltagstauglichste Gegenstand, den man sich vorstellen kann. Den hat jeder irgendwo rumfliegen auf dem Schreibtisch, im Meetingraum oder im Homeoffice, egal wo. Und den wirklich ganz explizit für Wertschätzung zu nutzen. Ne? Also wirklich komme, was wolle, draufschreiben, was einem einfällt, für den Nachbarn, für die Ehefrau, für die Kollegin, für den Pförtner, wer auch immer. Es fällt einem zu jeder Person etwas Gutes ein, wofür man dankbar ist oder was er oder sie besonders gut kann. Und das wirklich auch mal aufzuschreiben und entweder persönlich vorzutragen. Da muss man darauf achten, dass es authentisch rüberkommt und dass es nicht so unbedingt zwischen Tür und Angel passiert, sondern dass man sich einen kurzen, bewussten Moment dafür tatsächlich Zeit nimmt. Man sagt tatsächlich mindestens mal 15 Sekunden, dass es auch rüberkommt. Das entweder vorträgt oder ihm oder ihr auch wirklich übergibt und schenkt. Und das ist ein kleines haptisches Zettelchen. Ich habe hier gerade auch eins zur Hand. Das bleibt im wahrsten Sinne. Das hängt dann am Laptop, das hängt an der Tür, am schwarzen Brett. Und so positive Bestärkung ist so simpel. Es klingt zu einfach, um wahr zu sein, aber es hat eine unglaubliche Wirkung. Und dann sitzen sie immer da und schreiben ihre Post-it-Blöcke voll und manchmal übergeben sie sich dann schon direkt gegenseitig irgendwelche Nettigkeiten. Letztendlich geht es darum, ja, Lob und Anerkennung und vielleicht auch mal ein Kompliment sich gegenseitig zu schenken. Und tatsächlich habe ich auch neulich die Zahl gelesen, dass 40% der deutschen Arbeitnehmer sich aufgrund von mangelnder Wertschätzung gestresst fühlen. Wo ich mir denke, ey, das sind 40% Stress umsonst, weil das nicht sein müsste. Weil Wertschätzung sowas Einfaches ist. Man muss sich einfach nur bewusst ab und zu mal ein paar Sekunden Zeit nehmen. Und wenn es nur 15 Sekunden sind.
Ja, wirklich, wirklich guter Tipp. Und eigentlich relativ einfach, auch wie du sagst, umzusetzen. Aber man sieht ja halt ganz deutlich auch an den 40%, dass es scheinbar noch nicht von jeder und von jedem dann auch umgesetzt wird. Und es ist nicht einfach auch nur die Zeit, wie du sagst, sondern es ist auch einfach, glaube ich, wichtig, so ein humanistisches Menschenbild zu haben als Führungskraft und auch sich für sein Gegenüber zu interessieren, ja, auch zu gucken, okay, was habe ich denn da einfach eigentlich für einen Mensch, für den ich auch mitverantwortlich bin und für den ich auch eine Verantwortung trage und dann auch zu schauen, okay, kenne ich denjenigen überhaupt oder kenne ich ihn nicht? Und dann das Interesse zu haben, auch die oder denjenigen kennenzulernen, weil das ist dann auch, glaube ich, wieder die Voraussetzung auch für dieses, für diese Wertschätzung auf das Post-it dann auch zu schreiben und es dann auch authentisch letztendlich rüberkommt, wenn man es dann an die oder denjenigen kommuniziert.
Genau, das soll nicht floskelig rüberkommen, ne? Also jetzt irgendwie immer so ein PS in der E-Mail, super Job oder sowas. Das nutzt sich auch ab, ne? Also wirklich da, und das hast du auch so schön gesagt, mit der Stärkenorientierung auch immer diese Brille aufsetzen. Was kann er oder sie vielleicht besonders gut? Was hat er oder sie bei dem Meeting besonders Wertvolles beigetragen? Manchmal sind es ja wirklich nur Kleinigkeiten. Irgendwie schön, dass du heute die Einführungsrunde moderiert hast. Oder danke, dass du ein bisschen darauf achtest, dass wir in der Zeit bleiben, ne? Dass man Dinge als nicht selbstverständlich annimmt, sondern öfter auch einfach mal wieder äußert.
Ja, sehr schön. Ich hatte es eben angedeutet, wir kommen, glaube ich, aufgrund der aktuellen Lage nicht umhin, dass wir beide noch mal so ein bisschen eintauchen, auch jetzt im dritten Teil unseres Gesprächs. Also wir sind ja gestartet im Kontext von Glück, viele Sachen besprochen. Dann sind wir auf das Thema Leadership übergegangen. Also jetzt last but not least noch mal auf das Thema Krise einzugehen. Und ich habe da neulich auch ein sehr schönes Zitat gelesen, ich weiß, von der nicht ganz unumstrittenen deutschen Autorin, von der Luise Rinser, die gesagt hat, Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein. Also da steckt natürlich so ein bisschen was drin, ne, in diesem Satz oder in den beiden Sätzen. Das eine ist sicherlich das Wort wandeln und das andere ist auch das Wort zuversichtlich und auch dafür bereit zu sein, das dann auch zu machen. Gina, wann empfindest du denn eine Situation als Krise und wie war die Krise jetzt so für dich persönlich, auch für deine Unternehmung? Und wie bist du bis jetzt da durchgekommen?
Also ich würde tatsächlich dem Zitat auch zustimmen. Es gibt da nur einen Haken dabei. Wenn man drin steckt, fühlt sich das oftmals an wie eine Ohrfeige, ne? Und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, sei das jetzt privat oder berufliche, kleinere und größere Krisen. Wenn man da mittendrin ist in dieser grauen Wolke und noch nicht dafür bereit ist, ne, so wie es genannt wurde, dann ist das super schwer zu erkennen oder zu akzeptieren. Ja, irgendwann in der Retroperspektive werde ich mal sagen, ich habe was draus gelernt oder ich habe mich weiterentwickelt. Das ist die Krux an der Sache. Generell, prinzipiell bin ich da absolut der Meinung, dass jede Krise, und das kann tatsächlich, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, entweder ein Tod von einer lieben Person sein, das kann eine berufliche Wandlung bezüglich Corona-Krise sein. Rückblickend hat man immer was mitgenommen und gelernt oder man hat sich dadurch verändert, ist daran gewachsen oder was auch immer. Die Frage ist, wie kriegt man das in dem Moment hin, diese Zuversicht, sich wieder anzueignen oder da rauszufinden? Da möchte ich einmal sagen, dass man sich da nicht unter Druck setzen sollte. Das habe ich auch gerade jetzt im März 2020 erfahren. Natürlich habe ich mich da am Anfang auch selbst unter Druck gesetzt. Mensch, alle Veranstaltungen sind abgesagt worden. Was passiert jetzt? Schockstarre, Wirtschaftlichkeit, wie geht's weiter? Aber dieses sich selbst unter Druck setzen, ich muss jetzt klarkommen, das hilft zumindest mir nicht weiter, um auf deine Frage auch zurückzukommen. Also meine Taktik, Krisen zu erkennen, Krisen anzunehmen, ist tatsächlich erstmal in die Reflexion und in diese im weitesten Sinne Akzeptanz zu gehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich lethargisch auf dem Sofa sitze und Däumchen drehe, aber dieses Innere zur Ruhe kommen und erstmal genau betrachten, hoppla, was passiert denn gerade im Außen und im Innen? Ne? Und das auch gar nicht großartig zu bewerten, sondern vielleicht auch erstmal zu dokumentieren, zu beobachten, je nachdem, welche Methode einem da persönlich liegt. Und dann, und das war so meine persönliche Formel, jetzt gerade auch zu Beginn von Corona, von Akzeptanz und Aktionismus, das sind dann so wieder meine Hummeln im Hintern, die dann zutage kommen. Ich möchte ja schon irgendwas machen, um da rauszukommen und um anderen Menschen zu helfen, da auch wieder rauszukommen. Sich zu überlegen, aber in ganz kleinen Baby-Steps, ohne gleich wieder den Anspruch zu haben, ich muss von heute auf morgen die Welt retten. Was kann ich denn in meinem jetzigen Wirkungskreis eben tun? Bei mir waren es dann wieder so meine Fähigkeiten, werd kreativ. Ich habe dann Plakate gemalt, die ich an die Fenster gehängt habe, um die Nachbarn aufzumuntern. Und sowas habe ich getan. Aber das hat mir persönlich, das war meine Therapie, mit dieser ersten Phase der Krise zurechtzukommen. Und dasselbe auch bei persönlichen Krisen in der Vergangenheit. Ich habe super viel visualisiert, dokumentiert, über mich selbst gelernt und habe da eine unglaubliche Stärke daraus entwickelt, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber so einen kleinen Einblick, was Krise bedeutet und wie ich persönlich damit umgehe.
Genau, das war die Frage. Und ich finde auch schön, dass du da auch, weil das, glaube ich, auch im Podcast immer sehr wichtig ist, ein Bild gemalt hast, und zwar das von der Ohrfeige, ja, und dass jeder, der mal eine Ohrfeige bekommen hat, das sind ja hoffentlich nicht allzu viele, die wissen ja, es ist wie so eine Art Schock, ja, da muss man sich mal ein bisschen so sammeln. Und das ist auch das, was du mit akzeptieren gemeint hast. Also das jetzt erstmal zu gucken, was macht es gerade mit mir, auch das mal so anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt so und ich kann das im Moment erstmal auch gar nicht so ändern, bevor man dann in den Modus dann hoffentlich kommt, um dann Dinge auch ändern zu wollen. Ja, das ist natürlich dann ganz wichtig, auch in diese Stufe zu kommen und aus dieser Schockstarre dann auch mal herauszutreten. Und
aber das braucht manchmal auch einfach Zeit, ein bisschen Geduld. Ne? Das funktioniert oftmals nicht von heute auf morgen, sondern auch da ist es ein Prozess. Der ist manchmal erkennbar und gestaltbar, aber eben auch nicht immer. Und dann, ich möchte das nicht sagen, Zeit heilt alle Wunden. Das ist ein dummer Spruch, der tut auch oftmals weh. Aber manche Dinge, bis die sich gesetzt haben, bis die mal verstanden worden sind, das braucht einfach manchmal ein bisschen Raum, ja.
Ja, und da stimme ich dir auch zu. Du hast ja gesagt, da sollte man sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Absolut richtig. Und dann auch dieser Weg der kleinen Schritte, ja. Also ich meine, das haben wir natürlich, das wirst du jetzt gerade wahrscheinlich auch verstärkt dann auch noch so ein bisschen merken als Expertin auch für dieses Thema Glück immer am Jahresanfang, wo die guten Vorsätze dann auch kommen, wo dann Leute eher einen richtig großen Schritt machen wollen, ja, und dann nachher dran scheitern und verzweifeln, was sie dann demotiviert. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei der Krise, ne, dass man irgendwie einen Schritt nach dem anderen macht und dann kleine Erfolgserlebnisse hat und sukzessive sieht, dass man dann selbst auch aus dieser Krisensituation einigermaßen gut rauskommt und auch das Beste draus macht.
Oder? Und das fand ich inspirierend. Ich glaube, das kommt im Buch 5 Geheimnisse, die Sie entdecken sollten, bevor Sie sterben, kommt das davor, wie man eben solche Vorsätze im weitesten Sinne fassen kann. Ne? Also zum Beispiel, das Paradebeispiel ist immer Sport machen, auch zum Jahresanfang. Ne? Sport machen limitiert einen total auf eine Schiene. Joggen, Yoga, was auch immer man als Sport definiert. Manchmal geht es aber auch einfach um die Formulierung, um diese Scheuklappen, die man dann oftmals hat, ein bisschen zu weiten und das Spektrum aufzumachen. Zum Beispiel aus dem Vorsatz, mehr Sport machen, einfach mehr bewegen zu formulieren. Das eröffnet nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also mehr bewegen kann ja auch heißen, dass ich die Treppe nehme, anstatt den Aufzug zu machen. Mehr bewegen kann heißen, dass ich in der Mittagspause zum Dönerstand laufe und nicht fahre. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Manchmal ist es so eine kleine Veränderung in der Formulierung, die dann auch selbst wieder so die Kreativität ins Laufen bringt, was man alles für Baby-Steps machen kann.
Ja, um auf dieses Wort der Zuversichtlichkeit nochmal zurückzukommen von Luise Rinser. Ich erlebe dich ja hier in dem Gespräch und auch vorher, du hast doch schon gesagt, als sehr positiv und auch zuversichtlich. Was würdest du auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so als Tipp geben, wie sie auch vielleicht auch basierend auf so einer Zuversichtlichkeit gestärkt aus so einer Krise auch rausgehen könnten?
Also ich glaube, dass das ganz viel Potenzial bietet, um sich die von dir bereits auch gestellte Frage, was ist mir denn wirklich wichtig, nochmal ganz, ganz konkret und bewusst zu stellen und sich ganz neugierig und offen auch auf die Suche nach Antworten zu machen und das auch wirklich ergebnisoffen zu sehen. Und je nachdem, welche Antworten da rauskommen, können sich daraus ganz, ganz viele neue Projekte, Ideen und Möglichkeiten ergeben. Also das motiviert und stärkt mich zum Beispiel, was alles jetzt im Laufe des letzten Jahres entstanden ist, beflügelt mich ungemein. Und das wäre nicht entstanden, wenn nicht alles auf Null gesetzt worden wäre bezüglich der Veranstaltung letzten März. Ne? Also sich zu fragen, was ist die Essenz, was bleibt, was ziehe ich daraus, was lerne ich daraus und was möchte ich eben aufgrund dessen auch in Zukunft verändern. Ich habe die Tage eine Zahl gelesen, dass über 70% der Leute sich wünschen, dass gewisse Themen eben nach Corona genauso bestehen bleiben, sei das jetzt zum Beispiel Entschleunigung oder die Nichtplanbarkeit, der leere Kalender und sowas. Ne? Also es sind schon viele gute Dinge auch daraus entstanden, die man auch auf die eine oder andere Art und Weise auch beibehalten kann, wenn man gewisse Dinge eben verändert. Ne? Das klingt jetzt als ein ganz, ganz großer Step, ist auch leichter gesagt als getan, aber sich selbst als Basis zu erkennen und sich ein bisschen frei machen von äußeren Umständen, da gibt es jetzt auch kein Patentrezept dafür, wie man das hinkriegt. Das muss sich leider Gottes jeder selber auf den Weg machen. Aber sein Glück nicht im Außen zu sehr suchen, abhängig machen vom Partner, von der Arbeitsstelle, von meinem Wohnort, sondern bisschen da reingucken. Weil das war tatsächlich auch meine Haupterkenntnis, wenn es bei mir im Leben mal wieder irgendwo gerumpelt hat. Ich bin bei mir, ich weiß mehr oder weniger, wer ich bin. Und ich bin meine beste Freundin und das kann mir bis zum letzten Tag niemand wegnehmen. Ne? Und das hat mir eine ganz, ganz große Sicherheit gegeben, muss ich sagen. Und das kann ich nur ermutigen, sich da auf die Suche zu machen.
Ja, sehr schön. Also mir gibt es, wenn du das jetzt sagst, auf jeden Fall sehr viel Mut und Zukunftsmut und ich hoffe auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Gina, die Zeit ist jetzt schon so schnell verflogen und ich könnte das Gespräch mit dir noch so stundenlang weiterführen, aber am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, mir noch drei Fragen zu beantworten. Und zwar einmal, was möchtest du den Zuhörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
Führung bedeutet ja quasi, die Position einzunehmen, um andere Menschen zu begleiten und zu ermächtigen, gewisse Dinge auszuführen. Keine Ahnung, ob das die offizielle Definition ist, aber so verstehe ich das, ne? Und da weniger Grenzen zu ziehen, sondern sich als Teil des großen Ganzen zu sehen, das fände ich total spannend. Also einfach viel mehr miteinander und weniger gegeneinander. Sich gegenseitig die Hand reichen, sich selbst nicht so ernst nehmen. Welche Ausmaße das annimmt, welche Auswirkungen das hat, da muss man halt selber anfangen zu spinnen, was man eben umsetzen kann. Da bin ich übrigens auch noch neugierig auf deine Aktion. Du hast so einen schönen Cliffhanger vorhin gehabt. Das möchte ich auch noch wissen, was du gestartet hast mit deinem Team.
Gut. Dann sage ich es an der Stelle, bevor ich gleich zu der zweiten Frage dann komme. Das war dein Erste-Hilfe-Köfferchen und du hast ja so ein Erstes-Hilfe-Köfferchen, wie man jetzt insbesondere mit der zweiten Corona-Welle dann auch umgehen kann, offeriert und das auch mittels einer Podcast-Folge und diesen Link habe ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschickt. Ich mache das im Moment sowieso so aktuell, dass ich denen jede Woche so einen Impuls auch schicke und du warst auch in einer Woche dann quasi mit dem ersten Hilfekoffer und dieser Aktion der Impuls und in diesem Köfferchen befinden sich ja ganz, ganz viele aus meiner Sicht sehr wertvolle Tipps und das ist mir übrigens auch so zurückgekoppelt worden. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Aktion. Ja, danke dafür.
Sehr, sehr gerne.
Meine zweite Frage ist, weil wir eben auch beim Thema Mut ermutigen waren, was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, Gina, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, wie wir aktuell diese Krisensituation erfolgreich meistern können?
Neulich hat eine Workshop-Teilnehmerin gesagt, das fand ich eine tolle Definition von Mut. Mut ist Angst plus ein Schritt. Und ich glaube, da geht es auch gar nicht um die Bewertung, ob der Schritt jetzt in die eine oder in die andere Richtung richtig ist, sondern es geht nur darum, ihn zu tun, um dann zu gucken, was dabei herauskommt. Also mein Mutmacher-Plädoyer ist, anzufangen und keine Angst vor Fehlern zu haben. Und das habe ich vorhin auch mit dem ersten Schritt gemeint, gerade in der Position als Führungskraft, vielleicht selber mal aufzumachen, von seinen eigenen Situationen und auch Ängsten und Sorgen zu berichten, aber eben auch von positiven Dingen, die einen beflügeln, die einen in den Flow-Zustand bringen, auch mal den Mut zu haben, vielleicht ein Meeting, auch durchaus ein Online-Meeting, mal anders zu gestalten, mal anders anzufangen. Auch wenn das so in der bisherigen Unternehmenskultur vielleicht noch nie Thema war oder noch nie gemacht wurde, seid mal so frech und fangt ein Online-Meeting mit 1-2 Minuten Stille an. Oder fangt es an mit einer Dankbarkeitsrunde oder was auch immer. Da mögen schräge Blicke folgen, durchaus, wenn die Leute damit noch nicht in Verbindung gekommen sind. Aber es wird irgendwas passieren. Und darauf kann man dann wieder aufbauen. Also mein Mutmach-Plädoyer ist machen.
Sehr schön. Und meine letzte Frage ist, wie ich eingangs erwähnt habe, das neue Jahr hat ja gerade erst begonnen. Und Gina, was wünschst du denn dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern von What I Do Inspires You für dieses neue Jahr, für das Jahr 2021? Und hast du auch ganz konkrete Tipps, wie man dem Glück etwas mehr auf die Sprünge helfen könnte?
Was wünsche ich mir und euch? Und ich glaube, das können wir alle kollektiv sehr gut gebrauchen. Ich greife mir an die eigene Nase. Ist weiterhin Geduld und Gelassenheit in jeglicher Hinsicht und eine riesige Portion Flexibilität, weil nichts im Leben ist stetig und für immer. Alles ist ja irgendwie immer in Veränderungen, Corona hin oder her. Und das haben wir ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen im Laufe der letzten Monate lernen müssen, uns auf neue Situationen einzustellen. Und ich finde, dieses Mindset tut uns allen ganz gut. Nicht zu viel zu denken, sondern auch viel zu spüren und vor allem auch zu machen. Also weniger Kopf, mehr Herz und Bauch ist so da das Motto. Und konkrete Tipps zum Thema Flexibilität ist ein konkreter Tipp. Da übe ich mich auch regelmäßig darin, weg vom Machtmann halt so zu kommen. Natürlich ist es schön, in der Routine und in der Komfortzone zu sein, aber sich immer wieder selber auch zu challengen, gerade auch das Gegenteil zu tun. Was würde Gina sonst nie tun? Sich diese Frage öfter mal zu stellen und dann auszuprobieren. Also so die eigenen Glaubenssätze mal über Bord zu werfen. Und zum Thema Geduld und Gelassenheit habe ich auch noch eine tolle Methode. Die habe ich selbst auch vor kurzem gelernt und versuche sie ganz intensiv in mein Leben zu integrieren. Das ist die sogenannte Ali-Methode. Ganz simpel. Atmen, lächeln und innehalten ist da das Motto. Also wenn es mal wieder rumpelt und stressig ist, das kann im Stau, im Aufzug, bei einem Wutanfall vom kleinen Kind oder an der Supermarktkasse sein. Tief durchatmen, kurz die Lage checken, innen und außen und wohlwollend lächeln. Und das ist ganz, ganz einfach, tut keinem weh, kostet keine Zeit und hilft bei Geduld und Gelassenheit.
Ja, absolut. Und gerade dieses Lächeln, Gina, das hast du jetzt mir ins Gesicht gezaubert und ich glaube auch ganz, ganz vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist auch übrigens mir ganz wichtig von What I Do Inspires You, da draußen auch allen regelmäßigen Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn sie meinen Podcast hören. Vielen Dank für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir neben ganz viel Glück, vor allem Gesundheit, ein erfolgreiches 2021 und zukünftig auch ganz viele tolle Begegnungen.
Danke, lieber Joachim. Und auf dass wir uns in glücklicher Mission auch mal in echt wiedersehen. Bleib du und bleibt ihr auch gesund, das ist das Wichtigste.
Ja, vielen Dank.
Wow, habt ihr auch diese positive Energie gespürt, welche in dem Gespräch mit Gina Schöler entstanden ist? Ich hatte während des Austauschs mit Gina ganz viele Glücksmomente und möchte gerne die drei folgenden Highlights mit euch teilen. und euch wie gewohnt auch gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Ginas persönliche Glücksformel lässt sich durch den Begriff Verbundenheit beschreiben. Glücklich zu sein bedeutet nicht, dass man alles nur durch die rosarote Brille sieht und alles perfekt läuft. Vielmehr besteht ein glückliches Leben aus Höhen und Tiefen und es bedarf einer Haltung, wie man damit umgehen kann, und es hilft, eine Resilienz aufzubauen, um Krisen zu überwinden. Glück ist eine Reise und ein Prozess. Es geht um ein genaues und bewusstes und reflektiertes Hinschauen auf sich selbst, damit man diese Reise so gut wie möglich bewältigen kann. Unabhängig davon, in welcher Lebenssituation wir uns befinden, können wir selbstbestimmt und eigenverantwortlich entscheiden, wie oft und wann wir Situationen des Glücks für uns finden. Was ist eure persönliche Glücksformel? In welchen Momenten erfahrt ihr Glück? Welche Bilder kommen euch in den Kopf, wenn ihr an Glück denkt? Wem habt ihr zuletzt einen glücklichen Moment geschenkt? Und was habt ihr dafür getan? Zweitens. Die Bedeutung von Glück in der Führung ist unglaublich hoch. Glück und Führung gehören ganz eng zusammen, wenn der Mensch im Mittelpunkt stehen soll. Glück ist die Voraussetzung von Erfolg und dies ist wissenschaftlich unter anderem durch die positive Psychologie eindeutig belegt. Bereits mit kleinen Schritten, Zeit und Mut kann man als Führungskraft dazu beitragen, dass man glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Bereits eine kleine positive Bestärkung durch Wertschätzung und Dankbarkeit kann eine große Wirkung entfalten. Welche Bedeutung bei der Führung haben für euch glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer Skala von 0, gar nicht, bis 10 extrem hoch? Was würdet ihr auf ein Post-it schreiben, um euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zeigen, wie sehr ihr sie wertschätzt und wie dankbar ihr dafür seid, dass es sie oder ihn gibt? Wobei habt ihr als Führungskraft Mut gezeigt und etwas Neues gewagt? Drittens, von der Akzeptanz zum Aktionismus. Wenn man in der Krise drinsteckt, dann fühlt sich das oft wie eine Ohrfeige an. Um aus der Krise etwas mitnehmen zu können und aktiv auch einen Wandel zu gestalten, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und die Situation zunächst akzeptieren. Anstatt zu bewerten, erstmal schauen, was die Krise mit einem macht und danach mit kleinen Schritten rauszukommen. Was macht eine Krise mit euch? Durch welche kleinen Schritte kommt ihr raus aus der Krise? Was habt ihr aus der Krise gelernt und was sind eure ersten Erfolgserlebnisse beim Wandel und der Veränderung? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn und Instagram. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.